Heute ist der letzte Teil unserer Themenreihe Beten, Wachsen in der Verbindung mit dem lebendigen Gott. Es geht heute um das Thema Gesundheit und Heilung für kranke Beten. Und ich hatte im Vorfeld dieser Predigtreihe eingeladen, Fragen, die es rund ums Beten gibt, die Fragen zu stellen und sie auf den Zettel zu schreiben. Und eine dieser Fragen hat mit dem zu tun, worum es heute geht, und ich möchte sie eingangs gerne aufgreifen und beantworten. Die Frage heißt: Wenn ich für andere bete, dann wird es ganz heikel, finde ich. Da habe ich schon viel gehört, wo mich einfach mal interessieren würde, ob man so beten sollte. Ich selbst mache das bisher nicht, weil ich mich nicht wohl dabei fühle. Da habe ich zum Beispiel schon gehört, wie Dinge im Namen Jesu verboten wurden oder der Sieg Jesu proklamiert wurde für eine bestimmte Situation, Heilungen ausgesprochen wurden, die noch nicht sichtbar waren, etc. Wenn Gebet also kein kindliches Bitten um das Eingreifen Gottes ist, sondern mit bestimmten Formulierungen oder Praktiken irgendwie suggeriert wird, dass ich selbst etwas zum Erhörtwerden beitragen kann. Das ist die Frage. Also in dieser Frage geht es ja um mehr als um unterschiedliche Stile des Betens, unterschiedliche Formen des Gebets. Die sind hier nicht im Blick, sondern es geht um die tiefer liegenden Überzeugungen hinter dem Beten, die Sichtweise, die damit verbunden ist, die Frage nämlich letztlich, was ist das, was Gott tut? Und was ist das, was der Mensch tun muss, damit Gott tut, damit er aktiv wird? Und die Frage, die hier drin steckt, ist ja die: Ist es ein Zeichen größeren Glaubens, wenn ich das Erbetene im Gebet so formuliere und so anspreche, als ob es schon erfüllt wäre und im Grunde dafür jetzt schon Danke sage, obwohl es noch gar nicht da ist? Ist es ein Zeichen, könnte man ja auch fragen, die dahinter steckt: Ist es ein Zeichen größerer Vollmacht, wenn ich befehle und gebiete, statt Gott nur zu bitten, einzugreifen und zu handeln? Also demjenigen, der diese Frage gestellt hat, ich kann mich da gut drin wiederfinden. Auch ich fühle mich bei dieser Gebetsform unbehaglich und unwohl, und nicht nur deshalb, weil es eine Form des Betens ist, die ich nicht gewohnt bin, sondern auch deshalb, weil ich hier eine Gefahr sehe. Ich sehe nämlich die Gefahr dahinter, dass so ein Missverständnis und Abrutschen dahin geht, als ob ich als Beter Gott was abringen müsste, was er nicht von sich aus geben möchte. Also eine Praxis, in der viele Worte gemacht werden oder Worte in einer bestimmten Art und Weise gesprochen sein müssen, wo man letztlich versucht, vorsichtig formuliert, nehmt mir das nicht übel, aber letztlich versucht, Gott zu manipulieren, das zu tun, was er eigentlich nicht tun will. Mich erinnert das an ein Wort von Jesus, wo er in Matthäus 6, Vers 7 sagt, seinen Leuten sagt: Betet, aber betet nicht wie Heiden, die meinen, Gott würde sie dann hören, wenn sie viele Worte machen. Oder man könnte sagen, wenn sie bestimmte Betonungen im Gebet gebrauchen, bestimmte Formulierungen wichtig werden, dann kann, ganz bewusst sage ich hier kann, dann kann aus dem gut gemeinten Gebet etwas Heidnisches werden. Nämlich in dem Moment, wo nicht mehr darauf vertraut wird, dass wir es im Gebet mit dem Vater im Himmel zu tun haben, der es gut mit uns meint, und so wie Jesus weiterführt in Matthäus 6, der weiß, was wir brauchen. Von daher dieses innere Unbehagen, wenn es um solche Formen des Gebets geht, da würde ich sehr dazu raten, dieses Unbehagen nicht einfach zu übergehen, sondern sehr ernst zu nehmen und dann auch die Form des Betens zu wählen, die nach der eigenen Überzeugung zu dem passt, wie Jesus uns den Vater vorstellt. Vielen herzlichen Dank für diese Frage, für alle Fragen, aber auch für diese Frage, die heute hier den Abschluss unserer Reihe macht. Heute soll es um eine Form des Gebets um Heilung gehen, die ich euch vorstellen möchte, die nach meinem Eindruck so in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten ist. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Es geht um das Gebet, das sogenannte Gebet der Ältesten nach Jakobus 5. Und wir schauen zunächst mal, was denn eigentlich in der Bibel dazu steht, in Jakobus 5. Ich lese den Text nach der Übersetzung von Martin Luther und ihr könnt, wenn ihr mögt, hier auf der Folie mitlesen. Jakobus 5 von Vers 13 bis 16. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich habe hier euch ein Schatzkästchen mitgebracht. Ich hoffe, man kann es auch von hinten sehen. Dieses Schatzkästchen hat eins unserer Kinder vor ein paar Jahren in der Schule gebastelt und mir geschenkt. Und ich habe dieses Schatzkästchen dann dafür genommen, wenn wir als Älteste nach diesem Text in Jakobus 5 beten, hier die Utensilien reinzutun, die ich brauche, das Salböl vor allem und ein kleines Gefäß dazu. Anfangs habe ich da gar nicht groß drüber nachgedacht und fand nur, dass dieses Schatzkästchen eine ganz nette Verpackung eigentlich dafür ist. Das Fläschchen mit dem Salböl ist gut geschützt und es sieht ganz hübsch aus und mir bedeutet es was, bis mir irgendwann klar geworden ist und ich gemerkt habe, das ist viel mehr noch. Es ist wirklich ein großer Schatz, den Gott uns mit dieser Bitte, diesem Gebet nach Jakobus 5 gegeben hat. Da war eine Frau aus der Gemeinde an Gürtelrose erkrankt. Gürtelrose ist ein sehr schmerzhafter Hautausschlag, wird durch Windpockenviren ausgelöst und kann bei Erwachsenen eine sehr ernsthafte Erkrankung nach sich ziehen, die in Gefahr hat, auch chronisch zu werden. Sie war bei ihrem Hausarzt und als der mit seinen Möglichkeiten, das zu behandeln, am Ende war, machte er den Vorschlag, sie solle doch mal zum Besprechen gehen. Besprechen, das ist für diejenigen von euch, die das noch nicht gehört haben, Besprechen ist eine Form des Geistheilens, eine okkulte Praktik, etwas völlig anderes als Gebet. Und es hat auch überhaupt nichts mit Gott zu tun, selbst wenn manche davon reden, es wäre weiße Magie im Unterschied zur schwarzen Magie. Es hat seinen Ursprung im Reich der Finsternis und hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was der lebendige Gott tut. Und der Arzt, der wollte helfen, der meinte es nur gut. Und ich finde es immer wieder interessant zu beobachten, dass Menschen so die Überzeugung haben, auch sehr kluge Leute, wer hilft, hat Recht. Wenn's wirkt, warum denn nicht? Aber in diesen geistlichen Dingen sind die Nebenwirkungen die wirkliche Gefahr. Und es ist nun mal so, damit ist nicht zu spaßen, der Teufel verschenkt nichts. Die Frau sagte dann dem Arzt, sie wäre Christin und dass sie das als Christin nicht machen könnte und erklärte ihm dann, warum sie Probleme mit dem Besprechen hätte. Kaum war sie zu Hause, rief sie mich an, erzählte mir die Geschichte und sagte, hey, wir kennen doch Jesus. Könnt ihr nicht als Älteste für mich beten? Und wir haben uns dann für den nächsten Sonntag verabredet nach dem Gottesdienst. Wir haben uns getroffen und für sie gebetet nach Jakobus 5. Es wurde besser, nicht spontan, es dauerte ein paar Tage, aber sie ist wieder ganz gesund geworden und die Schmerzen haben schnell nachgelassen. Jesus hat seiner Gemeinde mit diesem Gebet nach Jakobus 5, wie ich finde, einen wunderbaren Schatz gegeben, den wir heben sollen und den wir nutzen dürfen. Ein Modell, Gebet um Heilung, um Das direkt zu sagen, das ist nicht die einzige Form nach dem Neuen Testament, wie für Kranke gebetet werden kann. Ganz klar, können wir an anderer Stelle drüber reden. Allein wer ins Markus-Evangelium guckt, Markus 6, Vers 13, da ist es Beauftragung für alle Jüngerinnen und Jünger von Jesus, für Kranke zu beten und sie zu salben. Aber heute gucken wir uns eben mal diesen besonderen Text, Jakobus 5, miteinander an. Wie machen wir das denn, wenn wir als Älteste uns mit jemandem treffen, der darum gebeten hat, nach Jakobus 5 für ihn zu beten? Dann sprechen wir zunächst miteinander und hören, was ist eigentlich der Anlass, was ist der Grund, was ist die Krankheit, was ist das Problem, warum um dieses Gebet gebeten wird. Und wenn wir so einen Austausch gehabt haben, dann lese ich die Verse vor, wie wir sie hier auch an der Wand mitlesen können, die wir eben gehört haben. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Nachdem ich diese Verse gelesen habe, erkläre ich kurz, was ist denn hier eigentlich gemeint? Das griechische Wort für krank in Vers 14 und auch in Vers 15, das kann eine vielfältige Bedeutung haben. Es kann heißen schwach sein, sich kraftlos fühlen, krank sein. Es kann aber auch bedeuten, in Vers 15 dann der Kranke ermüdet sein, matt sein. Das griechische Wort kann sogar auch eine psychische Erkrankung mit meinen. Das Fazit bei dieser Beobachtung ist, der Vielfalt der Bedeutungen ist, es gibt nicht die eine spezielle Krankheit und auch nicht die eine Schwere einer Krankheit, ab wann man die Ältesten um Gebet bitten darf. Also nicht erst dann, wenn man sozusagen zur letzten Ölung, wie das manchmal verwechselt wird. Nein, sondern jede Form der Krankheit, die uns mitnimmt, körperliche und seelische Erkrankung. Und das Interessante ist, dass es hier von Jakobus wie selbstverständlich in den Raum der Gemeinde hineingestellt wird. Wenn jemand krank ist, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich kostet das Überwindung. Weil wenn ich krank bin, wenn es mir schlecht geht, dann habe ich am allerliebsten meine Ruhe. Dann möchte ich gar nicht so gerne fremde Menschen, also nicht Familienmitglieder, um mich haben. Ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht unbedingt so gerne, wenn ich krank bin, dass andere mich so sehen. Und jetzt meine ich nicht nur, dass wenn man ein paar Tage im Bett gelegen hat, die Haare fettiger sind und es vielleicht etwas intensiver müffelt als sonst. Ich habe das nicht so gerne, wenn andere mich kraftlos sehen. Hilflos sehen, krank sehen, abhängig sehen von der Hilfe anderer. Aber genau das wird hier der Gemeinde aufgetragen. Genau das. In unserer Zeit ist die medizinische Versorgung natürlich viel besser als zur Zeit des Neuen Testaments, gar keine Frage. Und anders als damals ist medizinische Versorgung heute auch für viel mehr Menschen zugänglich als heute, als damals. Aber wichtig ist, gerade an der Stelle ist mir nochmal wichtig zu sagen, es ist überhaupt nichts falsch daran, ärztliche Hilfe zu suchen. Im Gegenteil, es ist richtig und wichtig und vor allem schließt sich das gar nicht gegenseitig aus, beten und ärztliche Hilfe suchen. In unseren Tagen ist ganzheitlich so ein wichtiges Stichwort und genau das ist die Sicht der Bibel, eine ganzheitliche Sicht auf uns Menschen und eine ganzheitliche Sicht auch auf die erkrankten Menschen. Wir sind eben nicht eine Maschine, wo man ein kaputtes Teil einfach ersetzt durch ein neues und alles funktioniert auf einmal wieder. Wir sind Beziehungswesen und das hat auch Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Und darum werden die Kranken eben ermutigt, sich nicht zurückzuziehen, sondern hinzugehen, die Ältesten zu rufen, Telefon zu nehmen und anzurufen und die Not mitzuteilen. Die Ältesten hier in Jakobus 5, Älteste, das ist im Neuen Testament eine der Bezeichnungen für die Leute, die in der Gemeinde Leitungsaufgaben haben. Gemeindeleitung, Vorstand, Presbyterium. Wie gesagt, damals war eine der üblichen Bezeichnungen der Älteste. Und es zeigt, dass die Hauptaufgabe gar nicht darin besteht, die organisatorischen Dinge zu bewältigen, die Programme der Gemeinde zu ordnen. Es geht auch nicht darum zu gucken, was ist kaputt, was muss in Ordnung gebracht werden, sondern es geht um die geistliche Fürsorge für die Gemeinde. Und eine der schönen Dienste ist das Gebet nach Jakobus 5. Das ist so eine herrliche priesterliche Aufgabe, wo einem kranken Menschen, der in Not ist, in seinem Leiden hinein eben durch Gebet und Salbung die Hilfe und das Erbarmen Gottes neu zugesichert wird. Denn zum Gebet kommt die Salbung mit dazu. Vielleicht wartet ihr schon ganz spannend darauf, dass er endlich zu diesem Knackpunkt kommt. Die Salbung ist ja für viele von uns fremd und ich gebe das offen zu, ich musste das auch erst lernen und kennenlernen. Wie geht das denn ganz praktisch mit der Salbung eines Kranken? Und wie gesagt, nachdem ich dann in einem Gespräch, wenn wir als Älteste nach Jakobus 5 da sind, diesen Text etwas näher erklärt habe, mache ich das Schatzkästchen auf und dann stelle ich meistens eine Serviette auf den Tisch und das kleine Schälchen dahin und dann hole ich dieses Salböl heraus. Kein spezielles, auch nicht aus Israel importiert, nichts Besonderes. Ganz normales Salböl. Ah, und das finde ich, wenn das dann eingefüllt wird in so einem kleinen Raum, das verströmt schon einen Duft, der lebendig ist, der schön ist, der gut tut. Und während ich das mache, erkläre ich, was eigentlich Salbung in der Bibel ist. Warum Jakobus hier von Salbung redet, warum er nicht einfach nur von Gebet spricht. Im Alten Testament wurden die Priester gesalbt und es wurde alles gesalbt, was irgendwie mit der Stiftshütte zu tun hatte. Und die Stiftshütte, jetzt müssen wir so einen kleinen Gang mal biblische Theologie hier machen, die Stiftshütte im Alten Testament, das war der Ort, wo Gott gegenwärtig war. Was ganz Besonderes, was ganz Heiliges. Und durch die Salbung wurde deutlich, ihr dürft an diesem Ort sein. Könige wurden gesalbt, als Zeichen dafür, dass sie von Gott in Anspruch genommen sind, sein Volk zu führen. In Jesaja 61, da wurde Öl genommen als Bild für den Messias, als Bild für das Glück, das die Hoffnung mit in sich birgt, wenn endlich der Messias kommt. Und Messias, das habt ihr vermutlich auch schon mal gehört, ist nichts anderes als der Gesalbte auf Deutsch. Der Messias ist der Gesalbte. Das heißt, es geht in der Salbung gar nicht um eine medizinische Sache, sondern es geht um eine geistliche Wirklichkeit. Es geht darum, die Zugehörigkeit zu Gott neu zu vergewissern. Nicht umsonst spricht Johannes im ersten Johannesbrief davon, dass der Heilige Geist eine Salbung ist. Und das meint so viel wie, wir werden dessen vergewissert, dass wir zu Gott gehören. Eine ganz kraftvolle Sache, ein wunderbares Zeichen. Weil wer krank ist, der kommt sich oft völlig nutzlos vor. Der kann ja nichts leisten. Der ist auf Hilfe angewiesen. Der befürchtet, den anderen nur Last zu sein. Und in der Salbung vergewissert der Herr dem Kranken, du bist durch Jesus mein Kind, du bist König, du bist Priester, ich bin da. Und die Salbung geschieht durch Berührung. Das mache ich so, dass ich ein bisschen Öl auf die Fingerspitze nehme und dann das Kreuzzeichen auf die Handfläche mache und auf die Stirn und den Menschen im Namen Jesu segne. Als ich selbst vor einiger Zeit vor einer Augen-OP die Ältesten nach Jakobus 5 für mich habe beten lassen, da fiel mir auf, dass wir hatten auch sonntags dann nach dem Gottesdienst gebetet, und da fiel mir auf, dass nachmittags noch ich dieses Öl spüren konnte auf meiner Haut und den Duft riechen konnte. Die Ältesten waren längst wieder weg, aber das war noch so gegenwärtig, dass es mich dessen vergewissert hat, dass Gott sagt, ich bin da, ich gehe mit, auch morgen, wenn du ins Krankenhaus musst. Ich finde das eine unglaublich tröstliche Erfahrung, dieses Zeichen der Salbung. Gebet und Salbung, und jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen. Womit können wir denn rechnen? Vers 15, Claudia, würdest du mal die zweite Folie bitte aufziehen, weil hier möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen ins Detail. Vers 15 und Vers 16. Womit können wir rechnen? Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Jakobus hat hier drei Begriffe, mit denen er die Auswirkungen des Gebets beschreibt. Helfen, aufrichten und gesund machen. Helfen, wenn ihr andere deutsche Übersetzungen habt, dann werdet ihr entdecken, dass da nicht überall wie im Luthertext helfen steht, sondern manchmal retten oder auch heilen, weil alles das kann dieses griechische Wort bedeuten. Das nächste ist, der Herr wird ihn aufrichten. Das ist wieder so ein wunderbares Wort mit einer breiten Bedeutung. Das wird gebraucht im Neuen Testament, wenn ein Schlafender aufgeweckt wird. Hey, aufstehen! Man rüttelt ihn und er steht auf. Es kann gebraucht werden, wenn jemand aus dem Krankenbett aufsteht, sich wirklich buchstäblich erhebt und geht. Und es kann auch gebraucht werden, wenn vom Tod auferweckt wird. Aufrichten. Ich finde das deshalb so bedeutsam, weil ich es so wichtig finde, dass wir die Erwartungen klar bekommen. Weder die Ältesten sind irgendwelche Magier oder Zauberer, sondern wir gehen gemeinsam mit dem Kranken zu Jesus und bitten ihn um Hilfe. Wir dürfen Heilung erwarten. Auch im Text ist davon die Rede. Wir dürfen aber auch daran erinnern, dass die endgültige Heilung erst für die Ewigkeit vorgesehen ist. Denn beides gibt's. Es gibt das, dass Menschen aufgrund des Gebets nach Jakobus 5 gesund werden und es ihnen wieder besser geht. Es gibt es aber auch, dass das körperliche Leiden unverändert bleibt. Dass der Kranke sich aber innerlich gestärkt fühlt, im Glauben erfrischt fühlt. Dass ihm das neue Kraft gibt, mit dieser schwierigen Situation zu leben und klarzukommen. Gott selber, der Herr, entscheidet, wie er unser Gebet beantwortet, nicht wir. Unsere Aufgabe ist es, vertrauensvoll zu bitten, auch um Heilung zu bitten, aber immer in dem Wissen, dein Wille geschehe. Manchmal habe ich es auch erlebt, dass in dem Gebet für Kranke, dass Gott das benutzt hat, um mit dem Kranken über ein ganz anderes Thema zu sprechen, als der zunächst dachte. Da ging es auf einmal nicht mehr um die körperliche Erkrankung, sondern manchmal wurde offenbar, dass es eine Störung der Beziehungen gab zu Gott oder zu einem Menschen, dass so ein Wunderpunkt auf einmal, dass Gott den ans Licht gebracht hat. Und auf einmal wurde deutlich, dass das im Grunde noch viel schwerwiegender ist als die körperliche Erkrankung. Und darum redet Jakobus hier auch so deutlich, dass uns fast die Ohren schlackern, so deutlich und selbstverständlich von Sünde und Vergebung. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Also hier geht es ganz bestimmt nicht um einen Seelenstriptease. Es geht um etwas, das uns vielleicht erstmal Angst macht, das aber einen wahren und echten Umgang miteinander ist und was zu dem Befreiendsten führt, was es gibt, nämlich wirklicher, echter Vergebung. Diese Gewissheit der Vergebung und die heilende Kraft der Vergebung, die ist hier im Blick. Ganzheitlich ist der Mensch gesehen. Und da wird auch von Sünde gesprochen, aber nicht von einem Aufrechnen der Sünde, sondern zu sehen, wie diese Einheit, die wir sind, aus Geist, Seele und Körper, wie die für Gottes gesamtes Heil empfänglich ist und eben nicht nur für körperliche Gesundheit. Das Interessante ist, dass Jakobus, der diesen inneren Zusammenhang hier anspricht, das ja nicht nur zu dem Kranken sagt, sondern hier steht, bekennt einander eure Sünden. Und das ist deshalb so wichtig, weil ich glaube, es ist hier im Blick, dass eine Gemeinde, die Gemeinschaft derer, die aus der Gnade Jesu leben, dass das eine heilende Gemeinschaft ist. Im umfassenden Sinn, eben nicht nur körperliche Heilung, sondern auch Heilung der Beziehungen. Und dass die Blockaden in den Beziehungen nicht für normal gehalten werden sollen. Und so haben wir es als Älteste erlebt, dass dann aus solchen Gebeten nach Jakobus 5 sich manchmal tiefe seelsorgliche Gespräche ergeben haben, wo wir alle, der Kranke und wir Älteste, neu bewegt und tief berührt waren von dieser Ehrfurcht, wie Gott heilt und wie er in der Tiefe heilt durch Vergebung. Ich komme zum Schluss. Jakobus 5 zeigt uns einen Weg zum Umgang mit Kranken in der Gemeinde. In der Gemeinde, in der, wie er das so ganz klar sagt, die, denen es gut geht, die sollen Loblieder singen, die gibt's auch in der Gemeinde. Und die, denen es nicht gut geht, die krank sind, die sollen die Ältesten rufen. In der Gemeinschaft ist Raum für die Glücklichen und für die Traurigen, für die Gesunden und für die Kranken. Miteinander sind wir zu einem ehrlichen und offenen Umgang berufen. Störungen in der Beziehung zu Gott oder untereinander, die gilt es auszuräumen, anzusprechen und durch Vergebung zu bereinigen. Hier, finde ich, ist der Jakobusbrief auffallend modern. Er nimmt sozusagen Erkenntnisse der Psychologie vorweg und macht deutlich, Versöhnung und Vergebung wirken sich ganz positiv auf unser körperliches und seelisches Wohlbefinden aus. Wir schließen jetzt hiermit die Predigtreihe, die fünfteilige Reihe zum Gebet ab. Aber die Aufgabe zu beten und im Gebet zu wachsen, die ist ganz bestimmt nicht zu Ende damit. Gleich im Gottesdienst, jetzt unmittelbar im Anschluss, wird es noch eingeladen, das ganz praktisch auch werden zu lassen. Und wie das sein kann, wie das angewandt wird, das wird uns Ulrike jetzt erklären.